Markus 4, die Verse 1 bis 25 werde ich lesen. Entweder schaut ihr in euren Bibeln rein oder ihr lest an der Wand mit. Und wieder fing Jesus an, am See zu lehren. Und es versammelt sich eine sehr große Volksmenge zu ihm, sodass er in ein Boot stieg und auf dem See saß. Und die ganze Volksmenge war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und er sprach zu ihnen in seiner Lehre: Hört, siehe, der Seemann ging hinaus, um zu säen. Und es geschah, indem er säte, fiel das eine an den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen und die Dornen sprosten auf und erstickten es und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproste und wuchs. Und es trug eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den 12, also seine 12 Jünger, seine 12 Freunde, nach diesen Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben wird. Und er spricht zu ihnen: Begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Und dann erklärt er: Der Seemann sät das Wort. Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, nehmen sie sogleich Anstoß. Und andere sind die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben, und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht. Und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30 und eines 60 und eines 100-fach. Und er spricht zu ihnen: Kommt etwa die Lampe, damit sie unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird? Nicht, damit sie auf das Lampengestell gestellt wird. Denn es ist nichts Verborgenes, das nicht offenbar gemacht werden soll. Auch ist nichts Geheimes, das nicht ans Licht kommen soll. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen: Seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Und es wird euch hinzugefügt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und wer nicht hat, von dem wird auch, was er hat, genommen werden. Amen.
Amen.
Einer war richtig energisch. Amen. Super. Krasses Wort von Jesus, krasses Bild, was er gebraucht. Ich bin froh, dass ich nicht zu der Zeit mit Jesus unterwegs war, denn ich wäre auch einer unter denjenigen gewesen, der hätte gesagt: Hä? Jesus, was bitte willst du uns mit so einem Bild sagen? Jesus bedient sich eines Bildes, das zu seiner Zeit sehr aktuell war. Saat und Ernte. Saat und Ernte, das hat die Menschen permanent beschäftigt. Wenn du nicht gesät hast, konntest du auch nichts ernten. Deswegen waren sie jeden Tag dabei zu säen und zu ernten. Heutzutage ist dieses Bild wirklich weniger aktuell. Warum? Wenn ich ernten möchte, gehe ich zum Aldi. Wenn ich ernten will, gehe ich zu Rewe oder was weiß ich. Ich möchte jetzt keine Werbung für irgendeinen Shop machen oder für irgendeinen Supermarkt. Aber wenn ich was will, gehe ich einfach in den Laden und ich habe die Erwartung. Das, was ich will, muss da sein. Letztens sagte meine Frau zu mir, geh mal bitte Blätterteig noch holen, wenn du nach Hause kommst. Und dann fuhr ich in einen Supermarkt, jetzt zeige ich nicht welcher. Dann wollte ich nur Blätterteig. Nur Blätterteig. Alles war da. Was war nicht da? Blätterteig. Es war vormittags. Ja? Hallo? Das muss doch da sein. Also ich bin zu der Mitarbeiterin, ja, ich gucke mal im Lager. Nee, ist alles schon weg. Ich habe sie angeguckt, okay. Es ist nicht Samstag spät abends, es ist erst vormittags. Aber meine Erwartungshaltung ist, es muss da sein. Es muss verfügbar sein. Auch wenn für mich Saat und Ernte vielleicht nicht so wichtig ist, wissen wir alle. Auch wenn wir in den Supermarkt gehen und selber nicht mehr säen und ernten, wenn Saat und Ernte nicht mehr gelingt, was dann passiert? Was dann droht? Dann droht nicht nur in den Ländern Hungersnot, Leid und Tod, wo man tagtäglich davon abhängig ist, sondern dann werden wir es vielleicht zuallererst merken. Und dann stehen wir da mit leeren Taschen. Wenn keine Ernte kommt, und das ist der Punkt von Jesus, wenn es keine Ernte gibt, und ihr wisst es, Leute, dann ist Gefahr in Verzug. Dann wird der Tod kommen. Und dann wird alles zunichte sein. Dann hast du keine Hoffnung. Du weißt das, oder? Ja, wir wissen dieses Bild. Wir kennen dieses Bild aus der Zeit Jesu. Wir brauchen Ernte. Der Mensch ist darauf angewiesen, dass die Saat auch zur Frucht wird. Der Mensch ist zutiefst darauf angewiesen. Auch wenn das Bild für dich weit weg ist, wie auch für mich. Wir sind auch darauf angewiesen, aber massiv. Dass es Frucht gibt. Und Jesus erzählt viele Gleichnisse. Man sagt, dass er circa 60 Gleichnisse in den Evangelien gebracht hat. Und man nennt ihn den Meister der Gleichnisse. Und er erklärt in diesen Gleichnissen, erzählt nicht einfach Kindergeschichten. So, Kinder, hört mal zu. Ich erzähle euch jetzt mal was. Also es ist nicht einfach irgendwie sowas hier, was meine Tochter hier vorne liegen hat. Mein allererstes Vorlesebuch, Tiergeschichten. So, das ist es nicht, was Jesus hier möchte. Er möchte nicht einfach Kindergeschichten erzählen. Er erzählt bildliche Vergleiche, bildliche Gleichnisse, um ein geistliches Prinzip zu verdeutlichen. Um etwas, was im Himmel logisch ist, mit unserem weltlichen Blick zu vergleichen und uns die Logik des Himmels nahezubringen. Um uns Konsequenzen des Himmels, göttliche Konsequenzen. Denn Jesus ist derjenige, der vom Vater her gekommen ist auf die Erde und sagt, hey Leute, ich bin vom Vater her gesandt, ich weiß, wie das bei dem läuft. Ja. Und damit ihr das rein könnt, damit ihr das verstehen könnt, bringe ich Gleichnisse um diese Ebene, die eine weitere Dimension ist, und wer weiß, wie viele Dimensionen das noch sind, in unsere 3D-Dimension reinzubringen. Versteht ihr? Ja? Deswegen erzählt er das nicht, weil er einfach lustig ist und Geschichten erzählen will, sondern ihm ist wichtig, dass der Mensch mit das, was er kennt, irgendwie Verknüpfung aufbaut zu dem, okay, es gibt Prinzipien bei Gott, in seinem Himmelreich, in seinem Königreich. Und die möchte Jesus mir jetzt darstellen mit Bildern, die mir was sagen. Und was Jesus sagen möchte ist, wenn er über diese vier verschiedenen, hier steht noch die Flipchart von letzter Woche, ich bediene mich einfach mal. Er spricht von einem vierfachen Acker. Ja? Es sind vier Böden, auf die er das aufteilt. Das eine ist der sehr, sehr platt getretene Weg. Dann gibt es so eine Fläche mit Stein, steinig, Stein, was gibt's noch? Dornen, genau, da geht ein bisschen was, das werden wir uns gleich noch anschauen, aber nicht so viel. Und dann gibt es noch die gute Erde, ja. Vier Felder. Und Jesus möchte mit seinem Gleichnis das Innere des Menschen offenbaren. Er möchte das Innere von uns aufdecken und möchte zeigen, Leute, was für einen Boden habt ihr in eurem Herzen? Dori, was für einen Boden hast du in dir? Elisabeth, Was hast du für einen Boden in dir, Martin? Hörst du hin? Hast du Ohren? Dann höre zu. Ist dein Herz wie ein Weg? Ist es steinig? Ist es voller Dorn? Oder ist dein Herz wie gute Erde? Dass wenn ein Samen darauf fällt, es aufgeht und Frucht bringt. Jesus geht es hier um nichts anderes als um unser Herz. Um das, was uns ausmacht. Das Zentrum des Lebens. Ohne Herz geht gar nichts. Und da möchte er rein und er sagt, Leute, ihr glaubt, es ist alles Roger in eurem Leben. Aber ich sag euch, es gibt unterschiedliche Herzen, wie sie beschaffen sind. Und ich möchte, dass du dich prüfst, nicht ich, Waldemar, sondern Jesus möchte, dass wir uns alle gemeinsam jetzt prüfen, was haben wir für Herzen, wenn wir Gottes Wort hören? Auf welchen Boden fällt dieses Wort? Bist du ein harter Weg? Bist du ein steiniger Boden? Bist du ein dorniger Boden? Oder hast du gute Erde, wo etwas wachsen kann, wo im besten Fall viel wachsen kann? Deswegen heißt es im Alten Testament, mehr als alles, was man sonst bewahrt. Und wir bewahren Tag für Tag eine ganze Menge. Wir geben uns sehr viel Mühe, das, was wir aufbauen, zu bewahren. Und wir leiden, wenn das dann kaputt geht. Aber mehr als alles, was man sonst bewahrt, heißt es im Alten Testament in Sprüche 4,23, behüte dein Herz. Warum? Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Unser Herz ist dazu gemacht, dass es nach Leben lechzt und voller Leben ist. Und wenn wir als Gegenüber von Gott in dieser Verbindung zu Gott leben, dann kommt wirklich lebendiges Wasser aus diesem Herzen. Und wir kommen zu dem, was Gott für uns gedacht hat. Aber wenn wir uns abschneiden von unserem Schöpfer und unser eigenes Leben leben, dann passiert das. Dann vertrocknen wir. Jesus beschreibt in diesem Gleichnis, ohne die Verbindung zu mir, ich bin der Seemann, der das Wort hier sät. Es passiert übrigens gerade in diesem Augenblick. Es passiert in diesem Augenblick, dass das Wort gepredigt wird und gesät wird. Jetzt ist die Zeit. Und Jesus sagt, ohne die Verbindung zu mir, ohne meine lebensspendenden Worte, wird dein Leben am Ende vertrocknen, verdorren, ersticken, fruchtlos und am Ende ohne Wert bleiben. Und in Bezug auf die Ewigkeit bedeutet das für deine Seele Hungersnot, Leid, Tod. Jesus geht es um mehr als um den nächsten Happen. Wir sitzen oft im Gottesdienst und denken schon an das nächste Mittagessen. Und du hast Glück, wenn du eine Mutter hast, die viel und gerne und gut kocht. Er stupste schon seine Mutter an. Was hast du heute gemacht? Und das ist auch okay. Jesus hat auch gerne gegessen. Aber Jesus geht es um mehr. Er möchte, dass wir unser Leben erhalten über diesen Punkt, über das nächste Mittagessen hinaus. Dass wir über die Ewigkeit anfangen nachzudenken. Und er sagt, hey, die Prinzipien, die du hier lebst, du wirst nicht einfach aufhören zu essen, weil du leben möchtest. Und dieses gleiche Prinzip gilt auch für die Ewigkeit. Warum interessiert es dich nicht, über deine Ewigkeit nachzudenken? Warum interessiert es dich nicht, ob du echte Frucht hast für die Ewigkeit? Dass deine Ewigkeit sichergestellt ist. Dass du Nahrung hast, dass du das hast, was du wirklich brauchst. Und Jesus ist kein Miesepeter, sondern er sagt, hey Leute, da gibt es was. Bis zu 100-fachen Ertrag. Und damit bedient er sich einer Sprache, wo die Bauern wussten, okay, Jesus, das ist Maximum. Das ist, man könnte sagen, Wohlstand. Deine Seele muss nicht dürsten. Deine Seele muss nicht vertrocknen und nicht verhungern. Deine Seele ist dazu bestimmt, mit Leben voll zu sein, eine Quelle des Lebens zu sein. Und Jesus will unser Innerstes durchleuchten und aufdecken. Und das wird auch deutlich durch dieses zweite Gleichnis, was er hinterher schiebt. Das mit der Lampe. Habt ihr die Worte noch im Ohr?
Wir trennen diese Gleichnisse immer sehr, sehr schön. Erstmal dieser Text oder erstmal dieser Text. Er sagt direkt danach, kommt etwa die Lampe in Vers 21? Komm ich als Licht? Ich bin das Licht der Welt, sagt er, oder? Kommt etwa die Lampe, damit sie unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird? Nicht, damit sie auf das Lampengestell gestellt wird? Denn es ist nichts Verborgenes, das nicht offenbar gemacht werden soll. Auch ist nichts Geheimes, das nicht ans Licht kommen soll. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Ich bin gekommen als Licht und ich durchleuchte dein Herz. Und ich möchte, dass du jetzt in diesem Augenblick, wo du diese Worte hörst, dieses Licht wirken lässt auf dein Herz und dich prüfst. Leute, das ist nicht mein Job. Ich kenne eure Herzen nicht. Das interessiert mich auch nicht, weil ich genug mit meinem eigenen Herzen zu tun habe, versteht ihr? Ich bin nur der Bote, der sagt, was Jesus möchte. Und ich sitze genauso in den Reihen und höre dieses Wort und frage mich, okay, Herr, was hast du zu sagen? Du kennst mein Herz, du bist mein Schöpfer, du hast mich gemacht und du warnst mich gerade. Aber du gibst mir auch ein Versprechen der Verheißung, dass es mehr gibt, dass es mehr gibt. Dass es nicht nur drei öde, ätzende Felder gibt, sondern da ist Potenzial, gute Erde und Frucht zu erleben in seinem Leben, dass Gott sich manifestiert in meinem eigenen Leben. Glaubst du, dass das möglich ist in deinem Leben, dass sich Gott manifestiert in deinem Leben? Dass der Segen Gottes in deinem Leben hinüberschwappt? Dass Gott nicht weit weg ist, sondern dass Gott nahe ist und dich beschenken möchte? Wenn du glaubst, dass das wahr ist oder wenn du dir wünschst, dass das wahr ist, dann höre genau hin. Denn es kommt auf dein Herz an, auf welcher Ebene du da unterwegs bist. Auf welchem Feld du zu Hause bist. Und das müssen wir uns alle fragen, da nehme ich mich nicht aus. Warum wählt Jesus so ein eindringliches Bild? Ein so sich selbst prüfendes Bild? Er beschreibt nicht nur ein Feld, nicht nur zwei, sondern gleich vier Felder. Und der Seemann ist überall unterwegs und streut aus, streut aus, streut aus, streut aus. Und wird danach sehen, wo bringt's Frucht? Warum in diesem Augenblick? Vers 1 und 2. Und wieder fing er an, am See zu lehren, und es versammelt sich eine sehr große Volksmenge zu ihm. In der letzten Woche, vor zwei Wochen war meine letzte Predigt, da haben wir schon gehört, aus einer Menge wurde eine große Menge. Könnt ihr euch erinnern? Und dass Jesus sowieso bei einem Popkonzert Massen um sich herum hat. Und Markus, der Evangelist, der das hier schreibt, toppt das noch einmal. Jetzt haben wir nicht eine Menge, nicht eine große Menge, sondern wir haben eine sehr große Volksmenge. Und Jesus musste mit dem Bötchen aufs Schiff, mit dem Bötchen aufs Wasser und ein bisschen wegpaddeln, damit er alle vor sich hat. Und man sagt, am See Genezareth gibt es eine Bucht, wo 7000 Menschen Platz haben. Dort, wo Jesus war. 7000. Und dass es einen Ort gibt, wo ein Boot sich, wenn es sich dorthin positioniert und eine Person spricht, dass alle 7000 es hören können. Ist krass, oder? Ist hart. Meine Stimme reicht hier gerade mal für, was sind wir? Keine Ahnung. 100 und noch ein paar zerquetschte. Jesus greift die Situation auf und er sieht viele. Er sieht viele Menschen. Und alle hören seine Worte, alle hören, was er sät. Versteht ihr? Und das ist für ihn Grund genug zu sagen, okay, es werden immer mehr. Immer mehr wollen zu mir, immer mehr wollen hören, aber ich möchte Ihnen sagen, es gibt einen Unterschied, wie man hört. Man muss gut Acht geben, wie man hört. Deswegen sagt er am Anfang, das Erste, was er sagt, ist in Vers 3, hört! Imperativ, Ausrufungszeichen. Wach auf! Was jetzt kommt, ist wichtig. Und Jesus wird am Ende nicht überrascht sein, dass es so viele unterschiedliche Reaktionen auf seine Botschaft gibt, denn er weiß, dass die Herzen sehr unterschiedlich beschaffen sind. Ihn verwundert das nicht. Leute, mich verwundert das auch nicht, wenn wir uns hier treffen, dass es unterschiedliche Reaktionen gibt. Bei einigen tut sich gar nichts in ihrem Leben. Wundert mich nicht. Einige sind auf einmal mega angesprochen und merken, Gott hat heute direkt in meine Situation hineingesprochen. Ich habe Gottes Stimme gehört. Wundert mich nicht. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Beschaffenheiten des Herzens. Jesus kennt sie. Und unsere Aufgabe ist, uns zu prüfen. Die erste Beobachtung ist, also wenn wir das hier nehmen, ja, ich nehme mal gelb. Der Seemann geht und streut Samen auf die Felder. Merkt ihr was? Jesus ist mega verschwenderisch. Jesus weiß, was in den Herzen ist. Das hatten wir schon mal in den letzten Wochen. Er weiß, was in dem Innern der Menschen ist. Er kann manchmal ihre Gedanken offenbaren. Warum denkt ihr das in eurem Herzen, sagt er manchmal. Und alle, what? Jesus ist verschwenderisch. Er weiß, wie unser Herz aussieht und er streut. Warum tut er das? Jesus liebt uns verschwenderisch. Jesus kalkuliert seine Liebe nicht. Jesus kalkuliert sein Wort nicht. Er will zeigen, meine Liebe ist grenzenlos. Und selbst diejenigen, die es nicht wert sind, weil sie es nicht schätzen können, selbst denen gehe ich hinterher und zeige ihnen, glaub an mich. Kehr um, glaub an mich. Ewigkeit bei mir, kehr um. Das ist krass, wie Jesus sich hier präsentiert, als jemand, der nicht kalkuliert und dass er denen gibt, die es gar nicht zu schätzen wissen. Aber es gibt eine Feinheit im Text, die wir im Deutschen nicht sehen können, sondern im griechischen Urtext nur. Das heißt immer, und einiges seht er hierhin. Einiges hierhin, einiges hierhin. Man müsste es wörtlich, weil es ein Singularwort ist, übersetzen. Ein wenig Saat hier, ein wenig hier, ein wenig hier. Und man könnte sagen, hier passiert wenig. Und dann steht im Griechischen ein Pluralwort auf einmal. Und man müsste wörtlich sagen, und viel hier. Jesus wird am Ende nicht leer ausgehen. Dort, wo gute Erde ist, da ist Gelegenheit, viel reinzustreuen, viel reinzusäen. Und einige, wenn du ein Ohr hast, dann höre. Und einige sitzen hier. Und ich liebe es zu sehen, dass sie ihr Herz aufmachen und sagen, ich will heute hören, was Gott mir zu sagen hat. Bist du einer von diesen? Bist du einer von diesen, der sagt, ich will hören, was Gott mir zu sagen hat? Und die gleichen der guten Erde, wo viel reingepumpt wird, die aufnehmen und hören und Frucht bringen. Also, Jesus ist die Sache sehr ernst. Jesus ist sehr wichtig und er fordert zum Hören auf, damit unser Leben am Ende sichtbare Früchte des Segens Gottes aufweist. Ich habe eine Frage an euch. Wer hat von euch Ohren? Spannend, nicht alle haben hier in dem Raum Ohren. Eine dämliche Frage. Das ist eine total idiotische Frage. Wer hat Ohren? Und Jesus wiederholt es. Hey, wer Ohren hat, der höre. Jesus, wir haben alle Ohren. Und wir können alle hören. Deswegen sind wir hier. Deswegen sitzen wir und hören dir zu. Ganze 7000 Leute wahrscheinlich. Was erzählst du? Wir haben alle Ohren. Ja, wir sind biologisch alle in der Lage zu hören. Und dennoch sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre, weil er weiß, es gibt drei Arten von Hören. Drei Arten von Hören, die dich davon abhalten, in den Segen Gottes zu kommen. Diese Gruppe, diese und diese, diese drei Gruppen hören auf eine Art und Weise, die sie daran hindert, Frucht zu tragen in ihrem Leben. Nur diese Gruppe hört auf eine Art und Weise, und das werden wir gleich noch sehen, dass sie in der Lage ist, Frucht zu bringen. Und ich bete. Ich überrede dich nicht, das kann ich nämlich gar nicht. Ich bete, dass viele von uns in diese Gruppe fallen. Und der Text, der jetzt kommt, ist für dich, damit du dich prüfst. Ich lese Vers 15, wo Jesus anfängt, diese Böden zu erklären. Die an dem Weg, erste Gruppe, die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Das Wort fällt, das Wort kommt, sie hören es, aber es wird ihnen geraubt. Und Jesus ist klipp und klar. Jesus weiß, es gibt übernatürliche Mächte. Ja. Und er macht sich da gar nichts vor. Und er sagt es den Leuten: Leute, ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht allein. Es gibt jemanden, der euch daran hindern möchte, in den Segen Gottes zu kommen. Und so passiert es auch heute. Und leider muss ich es wahrscheinlich sagen: So passiert es auch heute, dass Menschen hier sitzen und Ohren haben und hören, aber von euch das Wort weggenommen wird. Und die Gründe, weiß ich nicht, können unterschiedlich sein. Vielleicht bist du gelangweilt. Vielleicht bist du ignorant gegenüber dem, was Jesus sagt. Vielleicht gefällt es dir nicht, dass ich keine Krawatte trage und du sagst, ah, das ziemt sich nicht als Prediger. Dem höre ich nicht hin. Dem höre ich nicht zu. Vielleicht bist du abgelenkt, vielleicht bist du müde. Das sind alles Faktoren. Du kannst das Wort hören. Und es wird einige heute geben, die so wieder rausgehen, wie sie gekommen sind. Ich hoffe, ich habe eure Aufmerksamkeit. Vers 16 und 17. Er geht weiter. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, nehmen sie sogleich Anstoß. Und man kann auch sagen, sie kommen sofort zu Fall. Sie wenden sich sofort davon ab. Ich glaube, jeder von uns kennt solche Augenblicksmenschen. Menschen des Augenblicks. Menschen des Augenblicks sind wie Fahnen im Wind. Ohne Widerstandskraft. Die einfach das machen und tun und sagen, was ihr jeweiliges Umfeld gerade von ihnen fordert. Und so gibt es auch in christlichen Kirchen Fahnen im Wind, die dann, okay, aufstehen, beten, Hände falten. Vater unser, kann ich auch auswendig. 1, 2, 3, 4. Halleluja, Halleluja. Und gehen raus, Honolulu, Honolulu. Wissen nichts mehr von Halleluja. Wissen nichts mehr von Gottes Wort. Sondern machen einfach nur das, was alle machen. Und scheren sich nicht darum, ob sie auf einer guten Spur sind oder nicht. Sondern sie suchen sich den Weg des geringsten Widerstandes. Bist du so? Es ist sehr, sehr einfach für uns Menschen. Und das bekenne ich. Das bekenne ich. Es ist sehr, sehr einfach. Es ist sehr bequem, wenn wir die Wege des geringsten Widerstandes gehen. Und Überzeugungen, die wir eigentlich eben gerade noch lauter als proklamiert haben. Ja, ich folge Jesus nach. Ja, ich interessiere mich dafür, was Jesus in meinem Leben tun möchte. Und im nächsten Augenblick, oh, Widerstand, die Leute erwarten was anderes. Ich rede ihnen einfach nach dem Mund. Aber wenn ich wieder in einer christlichen Szene bin, dann tue ich wieder so, als wenn ich genauso fromm bin. Dann mutiere ich kurz zum Christen. Ich kenne viele solcher Leute, die sehr, sehr schnell begeistert sind auch von diesem Ort. Einige nicht, aber ich kenne auch, die sehr, sehr schnell begeistert sind. Wow, voll super, richtig gut hier und ich will mitgehen und so weiter und so fort. Und dann nach ein paar Wochen sind sie weg. Und dann werden sie wahrscheinlich in anderen Kreisen sich profilieren und sagen, wow, voll super, voll toll. Und dann sind sie nach einiger Zeit weg. So ein Gegenteil vom Augenblicksmenschen ist für mich, ich könnte jetzt viele Namen nennen, ich nehme mal kurz Daniel. Als wir hier Mangel hatten, an Musik zum Beispiel, da haben wir ihn angefragt, hey Daniel, könntest du, du kennst unsere Gemeinde nicht so gut, aber könntest du dir vorstellen, hier uns zu unterstützen und zu helfen, wenn wir Gott besingen, dass du uns einfach unterstützt, weil uns ist gerade schwierig. Er hat gesagt, ja, mache ich. Aber er ist keine Fahne im Wind. Mega treu. Mega treu. Und immer da, wenn man ihn braucht. Und es ist nicht so, dass er keinen Gegenwind bekäme. Und trotzdem ist er treu. Und so gibt es viele, auch hier unter uns, die treu sind und die sagen, meine Überzeugungen, die halten länger als 24 Stunden. Die halten länger als einen Gottesdienst lang. Leute, ich bin nicht Christ geworden, weil Christsein unkomplizierter ist oder einfacher. Du wirst nicht Christ, weil das Leben dann einfach ein bisschen easy ist. Gegen den gesellschaftlichen Strom, wenn es sein muss, wenn es sein muss, anzukämpfen, gegen diesen Strom zu schwimmen, kann extrem anstrengend sein. Es kann extrem hart sein. Du kannst beleidigt werden, du kannst diffamiert werden als hinterwälderisch oder als Mensch von gestern, als vorvorgestern, als olle Nudel, was weiß ich nicht alles. Jesus hat, bevor er ans Kreuz ging, hat er zu seinem Vater im Himmel gebetet, ich habe ihnen dein Wort, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Verstehst du? Wenn du den Segen Gottes in deinem Leben erleben möchtest, wirst du Gegenwind erleben. Du wirst ihn erleben. Und wenn du ihn nicht erlebst, dann bist du jemand, der einen steinigen Boden hat. Dann wirst du nämlich bei dem ersten Gegenwind sofort sagen, okay, das war's, kein Gegenwind mehr. Ich will lieber mit diesem Gegenwind mitfliegen und mitschwingen. Jesus nachzufolgen ist manchmal kein Leckerbissen. Das ist keine spirituelle, religiöse, kein spirituelles, religiöses Ponyhofgehabe. Es ist manchmal hart, Jesus nachzufolgen, aber jedes Wort aus dem Mund Jesu ist es wert, angefeindet zu werden. Jeder Ausspruch von Jesus ist es wert, zu sagen, ich bleibe Jesus treu, denn das, was ich am Ende haben werde, und was jetzt schon in mein Leben hineinragt, gibt mir viel mehr, als was du mir bieten könntest. Hast du so eine Einstellung, dass du bereit bist, gegen den Strom zu schwimmen, auch wenn es schwierig wird? Vers 18 und 19. Und andere sind die, unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben. Und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Sorge, Reichtum, Begierde. Es sind alles drei Begriffe, die wir auch umschreiben könnten mit ich, ich, ich. Meine Sorgen. Mein Reichtum und meine Lüste. Und für Gott ist gar kein Platz mehr in dem Leben. Hauptsache ich, 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 ich. Ich, ich, ich. Und danach ich. Das sind Menschen, die total selbstzentriert leben. Selbstzentriert denken. Menschenzentriert durchs Leben gehen. Die einen fröhlich mit Reichtum, die anderen traurig mit Sorgen. Völlig unterschiedliche Problematiken. Aber das gleiche Grundproblem. Gott wird ausgeklammert in ihrem Denken, in ihrem Handeln und in ihrem Leben. Der, der sich sorgt und darin vergeht und zergeht, der erkennt nicht, dass Gott ein Gott ist, der aus dem Staub erheben kann. Dass er unseren Blick erweitern kann, dass er uns Perspektive und echte Hoffnung im Hier und Jetzt geben kann und darüber hinaus. Und derjenige, der im Reichtum ist, der denkt, alles, was ich für diese Zeit und für das Jenseits brauche, das habe ich jetzt schon. Und das reicht mir. Kein Platz für Gott, dass er wirklich das geben kann, was wir brauchen. Und wir kennen auch solche Leute. Ich kenne solche Leute. Weggefährten, die gemeinsam mit mir für den Glauben eingestanden sind. Die so wie ihr hier ganz brav sitzt, wir nebeneinander saßen und gesagt haben, wir wollen Jesus nachfolgen. Wir haben uns taufen lassen auf das Bekenntnis, dass wir mit Jesus gestorben und auferstanden sind und ein Leben für ihn leben wollen. Und dann kamen Sorgen, Reichtum, Begierde. Ich. Und weg vom Fenster. Was ist los? Warum? Eben hast du noch mit Freude das Wort aufgenommen. Und alles super. Und jetzt? Die Lösung oder die Erklärung ist hier. Was ist das für ein Herz? Was ist der Boden in dir? Wenn du das Gefühl hast, dass das Festhalten an Gottes Wort für dich bedeuten wird, etwas Besseres in deinem Leben aufgeben zu müssen, dann bist du hier. Wenn du Angst hast, Jesus treu zu bleiben, dich an seinen Worten zu klammern, weil ansonsten dir etwas Besseres flöten gehen könnte, dann bist du hier. Und Jesus will das offenbaren. Jesus will das ans Licht bringen. Sag, hey, glaubst du wirklich, ich kann nicht für dich sorgen? Glaubst du wirklich, dein Reichtum, den du dir anhäufst? Ich habe nichts gegen Geld, ja. Aber glaubst du wirklich, dass das die größte Hoffnung in deinem Leben ist? Weit gefehlt. Ich kann so viel mehr geben, als du denkst. Ich habe so viel mehr zu bieten, als was du dir anhäufen könntest. Ich bete für dich, dass du folgendes Psalmwort erfährst. Herr, dein Gesetz hat größeren Wert für mich als Tausende von Gold- und Silberstücken. Das sind diejenigen, die in der letzten Gruppe unterwegs sind. Kommen wir zu dieser Gruppe. Es ist mega heiß hier. Vers 20. Und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30 und eines 60 und eines 100-fach. Beachte. Ein Leben, das von Gott sichtbar gesegnet wird, ist nicht davon abhängig, laut dem, was Jesus hier erklärt, ist nicht davon abhängig, wie viel du dich persönlich anstrengst, um dich bei Gott einzuschmeicheln, um ihn davon zu überzeugen, dass du ein ganz netter Kerl bist. Ein gesegnetes Leben, ein fruchtbringendes Leben in den Augen Jesu liegt nicht an unserer Leistung, was wir für Gott tun, in so einen Aktivismus verfallen. Ich muss machen, machen, machen. Das ist nicht das Evangelium, das ist nicht die gute Nachricht. Der Segen, der aus diesem guten Boden erwächst, liegt am echten Hören und am Aufnehmen. Am bei Jesus sein und von ihm hören, sich von ihm prägen lassen. Es geht um die Erkenntnis, ich kann nur dann Gott gefallen, wenn ich das annehme, was Jesus mir geben will. Was er dir jetzt und heute geben will. Nur das macht mich annehmbar bei Gott, wenn ich das annehme, was Gott durch Jesus mir gibt. Und wenn Jesu Worte nicht auf gute Erde in meinem Herzen treffen, dann werde ich austrocknen. Es geht darum, dass wir erkennen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich im Leben, im Sterben und im Weiterleben. Ich brauche dich an meiner Seite. Du kannst mir mehr geben. Darum geht es jetzt nicht, dass wir in einem Aktivismus verfallen und auf einmal einen riesen Ertrag haben und ein gesegnetes Leben haben. Nicht durch Aktivismus, sondern indem wir anfangen zu bekennen, ich kann es nicht alleine. Und wenn auf diesen guten Boden jetzt kein Wort Gottes fällt, dann trockne ich aus. Dann bleibe ich ohne Frucht. Ich brauche Jesus. Und beachtet, alle vier Gruppen hören. Wenn du in den Text als Grieche hineinschaust, dann macht Jesus was ganz Spannendes. Er sagt, der hört, der hört, der hört, aber sie hören nur punktuell, vorübergehend. Er benutzt hier eine zeitliche Form, um zu beschreiben, die hören zwar, aber nur, solange der Gottesdienst geht. Und bei der guten Erde, bei denen, die Frucht bringen, die den Segen Gottes in ihrem Leben erfahren, da nützt er das gleiche Wort, aber er verändert die Zeitform im Griechischen und sagt, das sind Leute, die fortwährend und andauernd Gottes Wort hören und aufnehmen. Verstehst du? Jesus sagt an einer Stelle, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn es zu eurem täglichen Begleiter wird, dass das sein soll, was euch regelmäßig beeinflusst, dann sagt er, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wirklich meine Jünger. Also ihr seht, wir alle haben Ohren. Wir alle können hören. Die Frage ist nur, hörst du punktuell vorübergehend, Jesus ist mit dem Gleichnis fertig und ich gehe weg? Oder bist du einer derjenigen, der, wie wir in der Geschichte lesen, sagt, ich habe gehört, ich verstehe nicht alles, ich gehe zu Jesus. Jetzt ist er alleine, ich frage ihn. Ich habe Gemeinschaft mit ihm. Es interessiert mich. Und ich bitte ihn, dass er in mein Leben hineinspricht, dass er Dinge verändert. Dass ich nicht isoliert einfach immer kurz zuhöre und weggehe. Und ich befürchte, das wird heute der Fall sein. Dass es bei einigen so ist. Aber ich glaube fest daran, dass es Menschen gibt, die hier auf diesem Feld unterwegs sind und permanent sich dem Segen Gottes, der Gegenwart Gottes bewusst sein wollen und der sich auch ausliefern. Darum, widme dich den Worten Jesu. Lern von ihm. Lass zu, dass seine Worte Wurzeln schlagen und erlebe dann eine Veränderung von innen heraus. Du musst der Pflanze nicht helfen, ein bisschen schneller zu wachsen, indem du reingreifst und jetzt noch ein bisschen mehr. Oder an den Blättern ziehen, wird mal größer. Das brauchst du nicht, das hast du nicht nötig. Das Wachstum gibt Jesus in deinem Leben. Du wirst Auswüchse des Segens Gottes in deinem Leben sehen. Seine Verheißung. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus wirfst und sagst, Jesus, ich brauche dich, dann wirst du Konsequenzen in deinem Leben sehen. Du wirst sie sehen, weil Jesus verspricht, Frucht in dein Leben zu bringen. Und ich stehe hier und bezeuge es. Ich bezeuge es, dass Jesus treu ist und dass er mehr geben kann, als der Rest der Welt mir geben könnte. Und dass seine Liebe nicht an mir vorübergeht. Und dass er mich prägt, indem ich ihm zuhöre, indem ich höre, was er gesagt hat, mit ihm spreche, zu ihm bete, mein Versagen ihm eingestehe und sage, Herr, ich will von dir lernen. Wisst ihr, was das Resultat sein wird? Wir werden in diesem lebenslangen Prozess Jesus immer ähnlicher werden. Sein Sterben am Kreuz macht mich auf einmal hingegeben, aufopferungsbereit. Seine Vergebung befähigt mich, meine Feinde zu segnen. Seine unverdiente Liebe mir gegenüber lässt mich bedingungslos lieben. Seine Treue weckt auf einmal in mir Gehorsam. Seine Fürsorge, die ich regelmäßig erlebe, weckt in mir Vertrauen und seine Heiligkeit weckt in mir die Demut. Darum ist das Hören von Gottes Wort als Christ so lebensnotwendig. Jemand machte eine interessante Beobachtung vor wenigen Tagen. Jemand, der unsere Gottesdienste besucht und relativ unberührt ist vom christlichen Glauben, sprach mit mir: Waldemar, ich habe eine Frage. Stimmt es, dass du eigentlich jede Woche eigentlich immer nur von diesem Buch erzählst? Fand ich total heiß. Voll cool. Ja. Richtig. Nichts weiter. Ihr seid wahrhaft meine Jünger, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Darum fokussieren wir uns so auf das, was Jesus sagt. Ich muss zum Schluss kommen mit einem Zitat. Von Paul Washer, leider in Deutschland nicht so gut bekannt. Wenn ihr Bücher findet von ihm, lest sie. Einer der stärksten Prediger, glaube ich, den die Welt gerade zu bieten hat. Er sagt: Wie erkennt man, ob jemand ein echter Christ ist? An den Früchten. An ihren Früchten, mein lieber Freund. Schau dir dein Leben an. Schau dir an, wie du wandelst. Schau dir an, wie du redest. Schau dir an, wofür dein Herz brennt. Ist Jesus dort irgendwo? Oder ist er nur eine Dekoration, die du zu deinem Leben dazu tust? Ist er nur irgendetwas, womit du dich sonntags beschäftigst,
wenn es hochkommt?
Ist er etwas, was du gerade mal als eines von vielen Elementen deines Lebens akzeptierst? Ist er bloße Dekoration oder ist er der wirkliche Mittelpunkt deines Lebens? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen.